Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ostwärts oder wie man mit den Händen Suppe isst, ohne sich nachher umziehen zu müssen. So heißt sein neues Buch über eine Reise mit offenbar ganz speziellen Herausforderungen. Es gibt in diesem Frühjahr ausgesprochen viele Wanderbücher. Manchmal führen sie eben ostwärts, öfter führen sie an Grenzen in ganz verschiedenen Formen. Und meine Kollegin Susanne Billig, die hat sich in diese Bücher vertieft. Reden wir erstmal über Grenzen. Damit sind sicher geografische Grenzen gemeint. Es gibt ja aber auch noch andere. Was traue ich mir zu? Wie weit gehe ich da überhaupt beim Wandern? Um welche Grenzen geht es denn in diesen Büchern?
Ja, da werden verschiedenste Arten von Grenzen reflektiert. Also zum Beispiel die Grenze zwischen dem Innen und dem Außen. Was passiert in mir im Kontakt mit der dunklen Nacht, wenn ich da eine ganze Nacht ohne Taschenlampe und ohne Handy umherstreife? Oder wenn man, wie die junge Autorin Lena Schnabel mit einer ziemlich schweren Krankheitsdiagnose, 1300 Kilometer im Kreis wandert und am Ende am Anfang wieder ankommt, auch so eine Grenzerfahrung. Oder wenn man in der Monotonie des Gleichschritts, so formuliert das ein Autor, durch das Wandern so eine Situation erzeugt, wo man merkt, jetzt gibt es gar nichts mehr zu leisten, nichts mehr darzustellen, nichts mehr sozial vorzuzeigen. Der Augenblick erfordert lediglich von mir, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Auch da habe ich innerlich eine Grenze überschritten.
Das sind ja jetzt alles sehr eigenwillige Beispiele von Wanderung. Wenn ich mal eins rauspicke, da nachts allein im Wald ohne Taschenlampe, ist das dann das Genre der Gruselwanderung, eine Art Selbstprüfung?
Ja, Gruselwanderung eigentlich eher nicht. Das Buch, auf das ich mich hier beziehe, hat der britische Autor Chris Yates geschrieben. Und der ist wohl schon seit seiner Kindheit ganz begeistert davon, nachts draußen rumzulaufen. Und er schlüpft da auf der ersten Seite aus seinem Haus in den späten Abend. Das Kind schläft, die Frau schläft und baut sein Buch entlang einer einzigen langen Nachtwanderung auf. Wenn es dann hell wird, ist das Buch zu Ende und er schleicht sich wieder ins Haus. Und in den Kapiteln dazwischen beschreibt er eben alles das, was man da nachts erleben kann, wie sich die Welt auf ganz vielschichtige Weise verändert im Dunkeln, wie sie stiller wird, leiser wird, aber auch ganz andere Geräusche auftauchen, seine Sinne schärfen sich und weiten sich, ganz andere Tiere sind unterwegs. Vom Charakter her ähnlich ist das Buch In der Natur zu Hause von Norbert Leitner, der viele verschiedene Wanderungen erzählt, aber eben auch welche in der Nacht. Und der sagt eben auch, ja, man hat da Angst, es gibt Unbehagen, das Vertraute fehlt, die Wärme fehlt. Man muss das Alleinsein im Dunkeln schon auch bewältigen. Aber, sagt er ganz schön, er kehrt morgens immer stärker nach Hause zurück, als er abends losgegangen ist.
Und das sind ja dann sicher auch Wanderungen in sich selbst hinein, oder? Gerade wenn man nachts unterwegs ist, die Wahrnehmungen eingeschränkt sind. Gibt es sowas öfter, die Wanderungen nach innen?
Ja, auf die eine oder andere Weise bespielen alle diese Bücher das. Das eint die auch so. Ganz apart zum Beispiel, jetzt erstmal als Taschenbuch erschienen, gebunden gibt es das schon länger, ist ein Bestseller in der Schweiz, Spaziergänger Zbinden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig ausspreche. Da geht es gar nicht um das Wandern draußen, sondern um das langsame Umherstreifen in den eigenen Erinnerungen. Da erzählt ein alter Mann, der schon im Altersheim lebt, der hält eigentlich einen inneren Monolog, den richtet er aber an den Zivi, an dessen Arm er durch das Altersheim tapst. Und dieser innere Monolog dreht sich immer wieder um die Frage, was es heißt, spazieren zu gehen, und damit ist eigentlich gemeint, was es heißt, gut zu leben, sinnvoll zu leben. Und er sagt dann zum Beispiel an einer Stelle, spazieren heißt den Zufall preisen, mehr Leute grüßen, als man kennt, sich immer ein bisschen mehr wünschen, als ein Spaziergang bieten kann, aber niemals so viel, dass man entmutigt wird. Die Tür ist offen, wer hinaustritt, ist selig. Schöne Sätze. Von der Intention her ähnlich gibt es ein neues Buch von Albert Kitzler, vom Glück des Wanderns. Und der verbindet seine Wanderreflexion mit praktischer Philosophie und sucht eben auch nach dem, was das Wandern so an Haltungen fördern kann, die zu mehr Glück führen. Also zum Beispiel, weil man Abstand gewinnen muss, weil man sich immer orientieren muss, weil man einen persönlichen Rhythmus finden muss, weil man bescheidener werden muss, auch die eigenen Grenzen erkennen muss. Auch das gehört dazu. Auch da wieder eben das Thema Grenze taucht auf.
Weil Sie gerade bescheiden sagen, sind das jetzt alles bescheidenere, ökologisch korrekte Wanderungen, die im Prinzip vor der eigenen Haustür immer stattfinden? Also die Beispiele, von denen Sie erzählt haben, waren ja alle so in der Nähe. Wo bleibt denn das Fernweh in den neuen Wanderbüchern?
Ja, das gibt es schon auch noch. Auch es wird auch in die Ferne gestreift. Also zum Beispiel die Lena Schnabel, die ich am Anfang erwähnt habe, beschreibt das in ihrem Buch Meine Suche nach dem Nichts, sehr jugendlich, sehr flapsig geschrieben. Sie war schwer krank, hatte pfeifersches Drüsenfieber, hat die totale Erschöpfung erlebt, also völlige Kraftlosigkeit. Und um sich dann wieder so ins Lot zu bringen, hat sie sich entschlossen, nach Japan zu reisen. Da ist sie bestimmt unökologisch hingeflogen auf die Insel Shikoku und einen eben 1300 Kilometer langen Pilgerweg entlang zu laufen, ganz alleine an 88 Tempeln vorbei, um am Ende wieder am Anfang anzukommen. Und da braucht sie mehrere Anläufe dazu, auch wegen ihrer Krankheit, und beschreibt dann sehr humorvoll einerseits, was sie da alles sieht und erlebt, aber kommt schon auch zu ziemlich tiefgründigen Erkenntnissen. Zum Beispiel, wenn sie eben merkt, dieses Ich, was ich hier immer suche, das gibt es vielleicht gar nicht, sondern nur so fließende Patchwork-Identitäten. Auch sie schreibt sehr schön, ich bin die, die sich verliebt und dann trotzdem allein weiterläuft. Ich bin die, die sich nach dem ersten Berg übergibt und dann trotzdem auf den höchsten Berg der Insel klettert, obwohl der gar nicht zum Pilgerweg gehört. Ich bin ein Monster und eine Barbie mit rosa Schuhen. Ich bin das alles und eine andere. Ich bin am Ende, am Anfang. Ich bin da. Schön geschrieben. Ein bisschen so in die Richtung geht ein Buch von Erika Fahrtland. Das Buch heißt dann gleich Die Grenze, die macht das so politischer, tagesaktueller, auch sie in der Ferne. Die reist nämlich einmal die ganze russische Außengrenze entlang.
Oh, wenn ich mich richtig erinnere, ist doch Russland das größte Land der Erde. Das heißt, die ist am längsten unterwegs. Das ist ja eine Mammutunternehmung.
Ja, sie wandert das auch nicht, muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Sie reist auf anderen Wegen, macht auch mehrere Anläufe da immer wieder zu den Endpunkten der letzten Etappe. Aber das Buch passt insofern, als sie eben auch diese Frage oder dieses Ich liefere mich aus an eine fremde Umgebung hier so bespielt. Sie reist durch 14 Länder, ganz entlegene, Nordkorea, Kasachstan, Aserbaidschan, sogar die Nordostpassage nimmt sie mit. Und zum Beispiel die ganzen Grenzübergänge, die sie beschreibt, Unorte in der Einsamkeit, unendliche Pässe, dass man da passieren kann. Und in das hinein bindet sie ganz viel aktuelle Politik, ganz viel lebendig geschilderte Geschichte. Also das sind wirklich 600 schöne Seiten. Ein bisschen ähnlich das Buch Ostwärts, das hatten Sie vorhin erwähnt, von Julia Finkernagel. Die macht sich von Leipzig aus Richtung Osten, durch Polen und so weiter. Am Ende landet sie in der Mongolei. Viele Reisekatastrophen dabei, insofern Grenzerfahrungen, aber so von der erzählerischen Vielschichtigkeit ist es mit Die Grenze nicht ganz vergleichbar.
Sind das jetzt eigentlich alles Bücher, die dafür geschrieben sind, ich lese die zu Hause und reise im Kopf dahinterher, oder sind das auch Bücher, die man tatsächlich nachwandern kann, die man wie so ein Wanderführer in die Hand nehmen kann?
Also ich würde mich nicht ganz drauf verlassen, ehrlich gesagt. Ich glaube, man braucht schon auch noch anderes Kartenmaterial. Aber mich hat es animiert. Ich hatte Lust, dass ich dachte, meine Güte, andere Leute machen das, die ganze russische Grenze entlang. Ein bisschen mehr so in Richtung klassischer Wanderführer geht ein sehr schönes Buch, 500 Walks heißt das. Da geht es um die abenteuerlichsten Erlebniswanderwege weltweit, und das Buch will auch ein Zeitreiseführer sein. Also wo lässt sich die Urgeschichte der Erde besonders gut erleben? Dann wird vorgeschlagen, in Venezuela auf einen urtümlichen Tafelberg zu steigen, weil man da eine Landschaft sieht, die so aus der Plattentektonikbewegung der Erdurzeit stammt. Oder man kann die Marschrouten des römischen Militärs nachwandern oder den mittelalterlichen Hanseweg, der von der Hanseatischen Liga geschaffen wurde, um die Orte miteinander zu verbinden. Eine sehr schöne Idee, das ist auch optisch sehr schön, und wer sich das alles selbst nicht zutraut, der kann in den Bildern schwelgen.
Aber mir scheint, wenn man jetzt mal so ein Fazit ziehen will, bei dem letzten Buch vielleicht nicht, aber bei denen, von denen Sie vorher gesprochen haben, dieses Grundmotiv oder die Frage, ist es das Grundmotiv, sich selbst irgendwie fremd zu werden oder fremd, die Welt wieder überraschend und fremd zu sehen, ist das, was diesen Büchern gemeinsam ist?
Ja, also das war so mein Fazit. Ich glaube schon, und ich glaube, dass das vor dem Hintergrund auch zu lesen ist, dass wir in einer so durchorganisierten, durchglobalisierten Welt leben. Ja, wo ich von Süd-Südafrika bis Nord-Nord-Finnland, wenn ich in eine größere Stadt komme und die Hauptstraße betrete, den Bodyshop finde, H&M und die Douglas-Parfümerie. Und das ist die Suche, gibt es eigentlich eben noch andere Orte, die über Grenzen führen. Und das kann der Wald im Dunkeln sein, der an schöne kindliche Ängste rührt und nicht die unangenehmen Existenzängste um den Arbeitsplatz und Leistungsdruck bespielt, oder eben da raschelt es dann im Gebüsch, oder ich mühe mich auf einem Weg ab, wo Pilger schon vor 2000 Jahren entlang gelaufen sind. Ich strande im Nirgendwo in Aserbaidschan. Und ich glaube, wie das so ist mit Sehnsüchten, die melden sich oft, wenn Welten drohen zu verschwinden und die weißen Flecken auf der Landkarte oder auch dieses gute, bescheidene, maßvolle Leben, das ist ja ein sehr rares und extrem gefährdetes Gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Sehnsucht daher kommt.
Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für diese Ansteckung mit Wanderplänen, ob in die Nacht oder an der russischen Grenze entlang, wo auch immer. Neue Bücher vom Wandern. Susanne Billig hat uns durch eine stolze Auswahl davon geführt. Die Titel haben wir alle als Liste auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Also herzlichen Dank.